herzlich willkommen beim Podcast Lumos.
10 Minuten lichtschöne Gespräche, dein Podcast fürs Machen, Jubeln und Reifen.
Sehr geehrte Frau Univ-Professor Walter Lager, uns freut es sehr, dass wir Sie heute interviewen dürfen. Ich habe Sie auf der Universität Graz hier kennengelernt, und zwar war das ein Seminar über die Elementarpädagogik. Und ja, ich kann es einfach wirklich nur so frei heraus sagen, Sie haben ein unglaubliches Fachwissen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind Sie als Mensch sehr offen und interessiert und authentisch.
Aber um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, damit das die wissen, wer Sie eigentlich sind, vielleicht können Sie sich mal vorstellen, wer sind Sie, woher kommen Sie und welche Aufgabengebiete übernehmen Sie in der Graz-Universität?
Mein Name haben Sie schon gesagt, ich bin Katrin Walter-Lager. Ich komme aus der Schweiz, das wurde auch schon in den ersten Worten deutlich. Und ich bin gelernte Kindergärtnerin. Das hieß zu dieser Zeit noch so, in der Zwischenzeit gibt es viele andere Worte dafür, aber prinzipiell habe ich auch viele Jahre mit Kindern gearbeitet, als gruppenführende Pädagogin und später als Springerin in einer Kriseninterventionskrippe. Das sind Kinder, die nicht in der Familie bleiben können, im Alter von 0 bis 4 Jahren gewesen. Und in der Zwischenzeit habe ich studiert, doktoriert, habilitiert, viele verschiedene Dinge gearbeitet und arbeite jetzt seit 2015 an der Universität Graz. Ich bin Professorin für Elementarpädagogik, das ist eben die Pädagogik mit den jungen Kindern und ihren Familien, und ich bin seit 2019 Vizerektorin für Studium und Lehre.
Okay, ja, danke auf jeden Fall für die ausführliche Vorstellrunde. Ist auf jeden Fall immer super, damit das unsere Zuhörer wissen, wer sie eigentlich sind und was sie eigentlich machen. Ich glaube, Jennifer, du hast jetzt auch noch ein paar Fragen, oder?
Ja, genau. Und zwar, ich habe vor ein paar Tagen das Mädelungsbuch von meinem Opa in der Hand gehalten, und das hat es wirklich noch in Buchform gegeben, also wo die ganzen Prüfungen eingetragen worden sind und die ganzen Professoren unterschrieben haben. Man muss sagen, er hat 1960 eben sich inskribiert an der rechtswissenschaftlichen Fakultät, und dann habe ich mich so gefragt, ja, wie war das eigentlich früher, das Universitätsleben? Also ja, jetzt ist ja alles digitalisiert worden, also das Mädelungsbuch gibt es jetzt zum Beispiel, ist jetzt alles online. Wie haben sich die Leute auch irgendwie angezogen? Hat man da jetzt irgendwie, ja, sieht man da eine Veränderung von heutzutage? Und wie war das dann eigentlich so, die Beziehung zur Professorin und zum Professor zum Beispiel? Also was ist jetzt anders als wie früher, oder was würden Sie dazu sagen?
Also 1960 habe ich noch hinter dem Mond im Sandkasten gespielt, da habe ich keine Ahnung, das habe ich viel später gemacht. Und generell kann man das wahrscheinlich nicht sagen. Also schon zu unserer Zeit waren je nach Fach die Leute unterschiedlich gekleidet. Die Pädagogen hast du an jedem Kongress erkannt an schlechter Kleidung.
Das war interessant. Das ist wirklich interessant.
Das war, also die männlichen Professoren waren irgendwie nie mit sitzendem Anzug oder so unterwegs, sondern relativ leger und wenn Krawatte, dann sah es irgendwie meistens ein bisschen lustig aus. Ich glaube, in der Zwischenzeit haben wir uns einfach ein paar Jahre weiter bewegt. Sowohl unsere Studierenden wie unsere Lehrenden sind mehr oder minder modisch.
Ja.
Und das war wahrscheinlich schon zu früheren Zeiten so. Also, und da hast du aber gesehen, dass immer die Juristen, die sind anders gekleidet als die Pädagogen.
Und wenn man, Entschuldigung, das ist unterbreche, aber wenn man mit denen geredet hat, haben die sich dann auch anders artikuliert, oder ist das...
Das weiß ich natürlich nicht, weil ich habe Pädagogik studiert. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das dann genau in der Juristerei war oder in der Medizin. Aber ich habe es natürlich von anderen Studis gehört, was die erzählt haben, und da gab es schon Unterschiede in den Kulturen. Ja.
Aber wie Sie ja auch studiert haben, war die Zeit ja auch mit der Digitalisierung ja überhaupt nicht so. Also ja. Das war ja, also man hatte wirklich das bei dem Meldungsbuch von unserem Opa, also da hat man wirklich, glaube ich, zu jedem Professor hin müssen oder zu Professorin das unterzeichnen. Ich habe es jetzt zum Beispiel mitbekommen, so wie letztes Mal, da war eine Vorlesung. Also ich war jetzt nicht bei der Vorlesung, aber ich habe draußen vorne gewartet und da hat die Professorin gesprochen und es wäre eine Viertelstunde zum Beispiel noch gewesen, die Vorlesung, und die Studierenden haben aber immer mehr haben zusammengepackt und sind dann schon gegangen, bis die Professorin dann eigentlich schon alleine drinnen gestanden ist und dann war die Vorlesung quasi eh schon aus. Also ich glaube, solche Sachen, weiß ich nicht, waren es früher wahrscheinlich mit dem Respekt da irgendwie mehr auch verbunden als wie heute, weil es ist natürlich, es ist ja nicht schulisch, dass man jetzt dort sein muss, das ist eh klar, eine Vorlesung, aber ja, ich glaube, das hat sich vielleicht auch ein bisschen verändert von dem her.
Das ist eine heikle Frage, ich möchte ja über niemanden irgendwie urteilen. Es gab schon früher, dass wir später gekommen sind, früher gegangen sind in Vorlesungen, insbesondere wenn wir lange Wege hatten.
Ja, das eh, das eh.
Dann
das,
bist du das halt schon, für den Wechsel.
Ja, das schon, aber es
gab irgendwie keine andere Möglichkeit. In der Regel saßen wir da und haben wirklich mitgearbeitet, aber ich muss zugeben, ich hatte einen Professor, der hat nur sein Buch vorgelesen, da war ich zweimal da und nachher nie mehr. Ja. Weil ich dachte, lesen kann ich schon, muss ich nicht extra hin. Also ich glaube, das ist einfach das Wesen von Vorlesung, dass wenn die super gut abgehalten wird, dann ist es der Hammer. Dann kriegt man komprimiert viel Wissen und dann geht man gerne hin, hat aber keine Verpflichtung. Das heißt, wenn irgendwas eine Terminkollision ist, dann ist man nicht da. Und wenn es aber zu viele Überschneidungen gibt zum Skript oder Ähnliches, dann war das schon immer so, dass man halt vielleicht das selbst gelernt hat.
Ja, also das verstehe ich eh gut. Also ich habe ja auch studiert, aber es war wirklich so, ich habe mit den Studierenden da geredet dann nach der Vorlesung und ich habe gesagt, dass die das voll gut macht. Also das ist eine tolle Professorin, man kann gut zuhören, aber es war einfach so ein Schneeballeffekt. Es haben immer mehr Leute zusammengepackt und dann am Ende ist es dann eine Viertelstunde früher, ja, sind dann alle Leute schon gegangen. Also das war einfach eher, das habe ich mir gedacht, vielleicht früher hätte man sich gedacht, das ist jetzt nicht so respektvoll, wenn man früher gehen muss, ist eh klar, aber ich hätte es mir halt so gedacht, aber ich bin oft vom alten Schlag, sage ich mal so. Also, wenn ich früher gehen muss, ist es eh logisch, also, das kenne ich ja von mir, weil ich ja gebändelt da immer habe, also, aber das habe ich mir nur gedacht, vielleicht war das früher irgendwie, ja,
es ist halt
oder strenger, vielleicht die Professorin hätte vielleicht gesagt, ja, es ist bald zu weit, aber das und das besprechen wir noch vielleicht, also.
Also ja. ich glaube, also ich war nie bei einer Vorlesung, aber so wie ich es mir vorstelle oder so wie ich es in meinem Beruf kennengelernt habe, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel zwischen dem, der Vortrag und die Leute zuhören und umgekehrt auch, wenn du als Vortragender die abholen kannst, dann ist das wahrscheinlich auch was anderes, als wenn du als Vortragender jetzt einfach irgendwie was so hast und das war's dann. Und ich glaube, dass das ausschlaggebend ist, ob du die Leute mitnehmen kannst und das Wissen auch vermitteln kannst, richtig oder halt nicht. Und ich glaube, dass das ein großer, großer Punkt ist. Aber um meiner nächsten Frage zu kommen, wo wir jetzt schon geredet haben über das Vortragen. In all den ganzen Jahren, kann man ja schon wahrscheinlich sagen, wo Sie auf der Universität gelernt haben oder lehren noch immer, gibt es da irgendein besonderes Ereignis oder eine besondere Situation, die Ihnen mit Studierenden oder Studierenden hängen geblieben ist, die Ihnen jetzt so standardmäßig einfallen wird?
Ich habe eigentlich ganz viele solcher Erinnerungen. Einige sind wirklich da, wo jemandem ein Lichtlein aufgegangen ist und irgendwas passiert ist. Und ich hatte einen, es war ein männlicher Student, mit dem habe ich mich immer gefightet, weil er einen Teil der Pädagogik nicht so verstanden hat, wie ich ihn verstehe. Und dann habe ich ihm sogar für die Masterprüfung entsprechende Literatur gegeben. Und nach der Prüfung hat er gesagt, beim Lesen dieser Literatur hat er mich endlich verstanden. Und es waren nicht Artikel von mir, sondern von anderen Pädagogen und die offensichtlich das nochmals anders formuliert haben und er verstanden hat, warum ist mir das wichtig? Und das war ein super schöner Moment.
Ja, das glaube ich, weil es zuerst ja schwierig ist oder man will das unbedingt vermitteln der Person und man kommt aber nicht an der Person und dann aber irgendwie durch dem Wissen, das sie ja eben versucht haben weiterzugeben oder auch durch die Literatur, die er gehabt hat, ist ihm das Licht aufgegangen. Und das ist, glaube ich, da merkt man, dass es der richtige Weg ist, den man selber gegangen ist oder den man versucht, den Studierenden mitzugeben, kann ich mir vorstellen.
Ja, es ist lässig, wenn dann beim anderen irgendwo eine Welterweiterung passiert. Ja. Und das, so eine zweite Stelle, die mir einfällt, ist, da habe ich das Seminar sehr speziell gestaltet. Und die PädagogInnen oder die zukünftigen AbsolventInnen des Masterstudiums mussten argumentieren, warum sie etwas so machen müssen. Und das war ein Prozess während des ganzen Seminars, wo es zu Beginn wirklich eher aus dem Bauch heraus argumentiert wurde und am Ende so viel klarer und begründeter Positionen eingenommen wurden, dass ich total Spaß hatte. Ja, und solche, solche Erinnerungen habe ich aber viele.
Ah, das ist schön. Es ist sicher schwer, weil ja sicher sehr viele Erinnerungen zustande kommen in all den ganzen Jahren, wo man so vortragt oder lehrt. Aber es ist schön, dass ihr uns mit den Erinnerungen oder unseren Zuhörern und Zuhörern das erteilen und dass die das auch nachvollziehen können vielleicht. Das ist ein sehr schöner Moment, sicher.
Es gab viele Momente, gerade in der Elementarpädagogik ist das ja ein Feld, das sich spät akademisiert hat. Und Frauen wie auch Männer, die in ihrem Leben dann relativ spät einen Master oder ein Doktorat gemacht haben, das waren immer sehr berührende, manchmal auch tränenreiche Momente, wenn so, so ein Meilenstein im Leben geglückt.
Ja, das glaube ich, weil es ja wirklich, also ich kann das ja nur als Außenbetrachter sehen, was ja vielleicht da gar nicht so blöd ist, dass sie eigentlich nie bei der Uni war, weil ich kann mir das schon vorstellen, weil die Studierenden, die arbeiten ja auf ein Ziel hin, um das unbedingt zu schaffen. Und wenn man das dann als Lehrer sozusagen oder als Uniprofessor mitkriegt, dass sie das jetzt erreicht haben, ist das sicher richtig, richtig schön. Und man weiß, man hat das Beste gegeben und die haben das jetzt. Und das ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das sowas schön ist und ein schöner Moment sicher ist.
Ja, und für sinnvoll, also wenn eben ein Professor, Professorin jetzt nur wirklich vom Buch das runterredet oder ein paar Folien oder so irgendwie bringt, sondern dass man wirklich Veränderungen bei der anderen Person
wahrnimmt.
Weil das prägt dann ja wirklich in der ganzen Laufbahn ja dann auch weiter. Ich selbst habe ja viel im sozialen Bereich gearbeitet und habe auch viel gesehen und viele Erfahrungen gemacht. Und ich merke immer wieder, dass die Ausbildungen ja immer qualitativer und hochwertiger werden. Eben auch zum Beispiel Elementarpädagogik, wie Sie gesagt haben, dass das dann universitär passiert zum Beispiel. Aber man sieht irgendwie, dass die Theorie und die Praxis doch manchmal sehr weit auseinander liegen. Und das Wichtigste ist ja, dass man halt ein Fundament irgendwie erschafft, so wie zum Beispiel beim Hausbau. Ja, und da frage ich mich, wie das dann zum Beispiel sein kann, wenn das doch immer qualitativer und hochwertiger wird, der elementare Bereich oder überhaupt die soziale Pädagogik, dass es aber trotzdem immer noch so viel Baustellen irgendwie gibt. Also zum Beispiel, dass eben Personalmangel, dass es halt sehr viel an Personalmangel irgendwie reitet oder dass zum Beispiel der geringe Lohn halt irgendwie auch so ein Faktor ist, wo dann viele sagen, okay, ich möchte doch was anderes arbeiten oder so irgendwie. Also ja, ich habe mich dann gefragt, also was da Ihre Meinung dazu ist oder ob das jetzt nur auf Österreich eher so bezogener ist oder ob das zum Beispiel in der Schweiz jetzt anders ist oder bei den skandinavischen Ländern zum Beispiel ist das ja auch, das ist ja das Vorbild für die ganze schulische Entwicklung und für den ganzen Kindergartenbereich.
Prinzipiell glaube ich, dass eine akademische Ausbildung wahnsinnig viele Vorteile hat. Ich habe ja selbst auch alle Formen der Ausbildung ausprobiert, erlebt. Und die akademische Ausbildung ermöglicht, sich wirklich in Dinge zu vertiefen, in Modelle, in Konzepte und auch die Praxis mit einer gewissen Distanz zu reflektieren. Ich halte das für einen total wertvollen Schritt. Was es natürlich mit sich bringt, wenn Sie Fachkräftemangel ansprechen, wenn wir in Unterzahl im sozialen Bereich arbeiten müssen, ist es immer ein Problem. Weil der soziale Bereich zeichnet sich dadurch aus, dass man in Interaktion mit der Klientel, egal wie alt und welche Ziele man gerade verfolgt hat, man muss in Interaktion gehen. Und wenn man zu wenig Menschen, also wenn auf der Fachseite zu wenig Fachpersonal ist, dann fehlt die Zeit, um diese Interaktionen schön und gewinnbringend zu gestalten. Und das ist ein Problem. Über das, da kann aber die Akademie überhaupt nichts dafür.
Nein, das ist aber wirklich
die kann das weder lösen, noch ist sie Ursache dafür. Und diese Überbrückung von kognitiven und reflexiven Prozessen in die Praxis, das ist immer ein Schritt. Ideal ist, wenn das zusammenkommt. Ideal ist es auch, wenn im Laufe von Ausbildung oder Bildung die Personen, die quasi den Expertenstatus haben, helfen, diese Brücken zu schlagen. Dafür ist es nötig eigentlich, dass Akademikerinnen auch das Feld gut verstehen, kennen und so überbrücken können. Ich glaube, für die Uni Graz können wir das behaupten. Professor Heimgartner war in der Praxis, viele andere Kolleginnen waren in der Praxis, ich war auch jahrelang, wie ich vorher erzählt habe, in der Praxis. Und dann ist dieser Brückenschlag leicht zu gewährleisten. Das ist sicher nicht der einzige Weg, um diesen Brückenschlag zu machen. Der kann auch durch Forscherinnen, die die Praxis einfach wahnsinnig gut kennen, gemacht werden. Wenn man das Feld, das Anwendungsfeld nicht kennt, dann ist es sicher ein bisschen kompliziert, den Studierenden zu helfen, diesen Brückenschlag zu machen. Ist auch in einer Grundausbildung, die vielleicht über einen Beruf gemacht wird, kompliziert, weil da, ich bin in meinem Erstberuf, das erzähle ich nicht so häufig, Damenschneiderin. Also ich habe auch eine Berufsbildung in einem ganz klassischen Bereich gemacht. Da hatten wir gute Anleitung für die Praxis, aber keine Zeit, die zu reflektieren. Das musste dann außerhalb gemacht werden, vielleicht in der Weiterbildung oder eigenständig. Hier ist das Umgekehrte. Ja, genau. Also ich glaube, in beide Richtungen muss dieser Transfer geschehen, damit es zu einer Professionalisierung kommt.
Genau, deshalb sage ich, also die Seite von der Universität, so wie ich sie auch genossen habe und da die ganzen Ausbildungen, ich bin ja Kindergartenpädagogin, das ist das, was meine Leidenschaft ja auch ist. Also das ist ja das, wo wirklich, wie wir das immer jemandem empfehlen, zum Beispiel den Bachelor Pädagogik zu machen oder Sozialpädagogik. Also das hat mich eigentlich zu dem Menschen gemacht, der ich ja bin. Aber ich sehe eben genau den krassen Unterschied dazu eben in der Praxis, dass man dann als Mensch, so wie ich, eben die ganzen Kompetenzen, die ganzen Fähigkeiten hat, das ganze Wissen, dass man das alles umsetzen möchte, aber dann in den Nachmittagsbetreuungen, Schulassistenz, in den ganzen Familien, wo man eben das Wissen dann einsetzen möchte, dass das dann schwierig ist, ja, zu arbeiten so, weil eben dann der Personalmangel zum Beispiel, wenn man halt denkt, man hat jetzt 28 Kinder in der Nachmittagsbetreuung, es sind halt wirklich nur 2 Personen, wo man dann, ja, schön wäre es dann, wenn man jedes, wenn man, oder kleinere Gruppen machen würde, wo man dann die Kinder auch fördern könnte, das irgendwie. Und dann kenne ich halt viele, die dann sagen, es ist total super und interessant, dass man die Ausbildung macht oder eben das zum Beispiel studiert, aber in der Praxis sind die dann ja nicht zufrieden oder traurig oder wechseln dann zum Beispiel eben den Job. Und das finde ich so schade, weil es so qualitativ ist, aber die in der Praxis, die Leute das dann nicht sehen, was das für Qualität ist, dass man da eben irgendwie drauf einwirken kann. Natürlich spielt das auch mit dem Geld eine Rolle.
Ich glaube, die Gesellschaft, tut sich da sehr schwer, das anzuerkennen, was man für Mühen gehabt hat, bei dem Studium jetzt speziell, und denken noch immer in alten Schubladen, glaube ich, dass man da jetzt eh nicht so viel machen muss und dass es da eh nicht so einen wissenschaftlichen Bereich gibt. Mhm. Das, was, glaube ich, nur wirklich Studierende, die das auch ähnlich studiert haben, nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist ein Ankerpunkt, wo die Gesellschaft umdenken müsste, wie es ja in vielen Bereichen schon passiert ist, wie es im Maschinenbau in meinem Bereich passiert ist, wie es passiert ist im Lebensmittelhandel, dass die Gesellschaft sagt, okay, die Menschen sind doch wichtig und wir müssen die trotzdem doch irgendwo fördern. Aber es ist halt, also das ist der psychologische Effekt, den die Gesellschaft hat. Aber dann haben wir noch immer den finanziellen Aspekt, wo ich als Außenstehender sagen würde, dass es schon sinnvoll wäre, Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, egal ob es jetzt im Kindergarten ist, ob es in der Schule ist, ob es im Pflegepersonal ist, dass die halt wirklich gefördert werden, für Arbeit, die sie erledigen. Ich selber bin beim Roten Kreuz gewesen und habe das auch gesehen, dass es halt, es ist gut, wenn die Menschen sagen, es ist super, dass ihr da seid, aber es wird tatsächlich teilweise nicht so angenommen. Es gibt immer Menschen, die sagen, wow, voll super, ihr seid gut und ich bin auch voll froh, aber finanziell gesehen sind wir noch nicht, glaube ich, da, wo wir sein sollten im Jahr 2022, bald 2023. Und ich glaube, dass das schwer macht. Das ist meine persönliche Einschätzung von dem Ganzen, obwohl ich ja nicht aus dem sozialen Bereich komme. Aber ich finde es schade, weil man geht so viele Mühen ein in dem Bereich, bis man überhaupt dorthin kommt. Das ganze Studium macht man und es ist auch schwer genug. Und dann wird es von der Gesellschaft oder von den Menschen, die es eigentlich anerkennen soll, teilweise beschwer anerkannt. Und das ist schade, finde ich das.
Ich glaube, hier drin sind wir uns einig. Ja. Das müsste eine adäquate Entlöhnung geben für diese Berufsfelder. Über das müssen wir nicht diskutieren, sondern das müsste eine Gesellschaft Schritt für Schritt tun.
Genau. Punkt. Ja.
Aber ich nehme im Moment zwei Richtungen wahr. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo Geld immer, ja, wo wir eine hohe Inflation haben und Geld an gewissen Stellen knapp ist. Und ich nehme wahr, aber auch Fachkräfte sind knapp. Ja. Und ich nehme zwei Bewegungen wahr. Die einen sagen ja, wie sollen wir das bezahlen? Und die anderen, die ich für schlau halte, sagen, das lohnt sich, da zu investieren. Jetzt gerade in unserem Berufsfeld, Elementarpädagogik, Kindergarten, Krippe. Wenn die Kinder super betreut sind, dann, und das ist eine sehr wirtschaftliche Sicht, dann geben die Eltern ihre Kinder gerne auch dahin, weil die Kinder da zufrieden und glücklich sind und viele familienergänzende wichtige Erfahrungen machen, geben sie gerne ihre Kinder dahin und bleiben im Arbeitsprozess. Das ist für die Wirtschaft ja zentral. Aus ökonomischer Sicht gibt es viele Studien, die zeigen, wenn beide Eltern arbeiten und auch notabene Steuern zahlen, dann lohnt sich das, dass man die Kinderbetreuung auch gut ausfinanziert. Okay, also da muss man ran und sagen, lohnt sich für Papa Staat kurzfristig und langfristig gibt es noch mehr Studien, die zeigen, es lohnt sich auch, die Kinder gut zu begleiten und zu bilden und zu betreuen in diesen Jahren, weil sie nachher mehr Benefit, wenn man sehr wirtschaftlich anguckt, für den Staat bringen. Also es lohnt sich doppelt, plus dass die Menschen, die da eine gute Situation erlebt haben, auch sozial und kognitiv eine bessere Bildungsbiografie haben. Also eigentlich kann ich nur sagen, tut's.
Ja.
Und ich habe jetzt auch schon steirische Konzerne, die sagen, wir wollen da investieren. Ja. Das ist uns wichtig für unsere Mitarbeiter und das ist ein Standortvorteil.
Ja, go, go, go. Das klingt super, weil man denkt, zum Beispiel, es wird wahrscheinlich einfach nur Zeit dauern, bis wir dann auch so weit quasi sind, wie die skandinavischen Länder halt einfach, die da ganz andere. Also und auf das persönlich freue ich mich. Also da habe ich dann einfach Hoffnung wieder, dass das, ja, dass die ganzen Menschen, die dann wirklich mit Energie dann wieder rangehen und sagen, ja, ich freue mich, ich arbeite in einem Kindergarten, Kinderkrippe, was weiß ich, Nachmittagsbetreuung und das passt alles. Also wir können die Kinder wirklich fördern.
Und manchmal passt auch nicht alles. Und da muss man ein bisschen Fantasie haben. Weil ich glaube, gerade unsere Kolleginnen, die auch noch einen akademischen Abschluss haben, wissen, was sind zentrale Faktoren, auf was muss ich besonders achten. Und 28 Kinder kann ich nicht gleichzeitig auf jedes eingehen, auch wenn ich zu zweit bin. Das leuchtet jedem normalen Menschen ein, ist nicht kompliziert zu verstehen. Aber während des Nachmittags kann ich immer wieder mal eine Phase machen, wo ich mit 3, 4 Kindern eine 10 Minuten, eine Viertelstunde ein Spiel mache, mit denen irgendwas vorbereite, die Jause vorbereite oder was auch immer, oder draußen ein Spiel mache oder ihnen bei irgendwas helfe. Und wenn ich mir das, und das ist, sind auch Befunde aus Studien, wenn ich mir das zum Beispiel am Abend auch aufschreibe oder dem Bruder erzähle, der Schwester erzähle, dann macht mich das auch total zufrieden. Es ist logisch, dass ich nicht den ganzen Tag jedem Kind nonstop gerecht werde. Wird man auch in einer Familie nicht.
So ist es, ja.
Aber immer wieder ist ein Ziel, was ich erreichen kann und was dann auch lässig ist für Kinder und die Pädagogen.
Das sehe ich wirklich gleich, ja. Also wenn das möglich wäre in Zukunft quasi, dann ist da schon ein richtiger Schritt gegangen worden. Für alle.
Ja, und das kann ich als Pädagogin sofort umsetzen, wenn ich mir ein bisschen überlege, wie mache ich meinen Ablauf. Ja.
Auf jeden Fall, ja, auf jeden
Fall. Und die Einteilung, genau. Ja. Wenn man es richtig einteilt, dann schafft man, und natürlich auch Kollegen, Kolleginnen, die das dann auch so sehen, wenn man sagt, ich möchte was erreichen und wir wechseln uns ab oder so irgendwie, dann, ja, dann kommt man dem Ziel einfach schon näher.
Auf jeden Fall. Ich meine, der Mensch generell oder das Wesen vom Mensch strebt ja so und so an Perfektionismus, und vielleicht kann man das in dem Thema irgendwie ummünzen, dass es da einen nächsten Schritt irgendwann einmal in die Jahre hinauf gibt, dass die Menschen anders denken oder dass man so anders anbockt werden. In, wie Sie das Beispiel gesagt haben, dass Firmen investieren in eine Betreuung, was wirklich ein sinnbringend ist für die Firma, für denjenigen, der arbeitet, und im Endeffekt für den Staat.
Ja, und für die Kinder letztendlich und für die Eltern, weil das alles Hand in Hand geht.
Genau. Aber zurück auf Ihre Karriere vielleicht. Sie haben ja wirklich eine ausgesprochene Karriere hinter sich und noch vor sich vielleicht auch. und in so einer Karriere lernt man ja verschiedene Situationen und auch verschiedene Phasen kennen. Und welchen Tipp würden Sie Menschen mitgeben, die noch nicht vielleicht so weit sind, die Sie in Ihrer Karriere und in Ihrem Lebensweg bis jetzt kennengelernt haben?
Ich finde Lebensweg fast schöner.
Ja.
Weil bei mir war nicht das Thema Karriere, sondern zufrieden sein mit dem, was man tut. Und das ist unterschiedlich für Menschen. Bei mir ist es die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, die mich zufrieden macht. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, sage ich, gehe zurück zu den Kindern. Weil das hat mich immer zufrieden gemacht in der Arbeit mit den Kindern. Und das, was ich Menschen mitgeben würde, ist störrisch sein.
Ja.
Also quasi nicht brav den Kopf einziehen und irgendwas einfach umsetzen, sondern dann, wenn man denkt, irgendwas stimmt hier nicht, hinzugucken, zu überlegen, was irritiert mich jetzt an der Situation, wie könnte ich es vielleicht lösen, und es dann versuchen anzupacken oder anzusprechen. Vielleicht geht es 20 Mal nicht und 3 Mal schon, aber dann ist es 3 Mal, hat es funktioniert.
Mhm.
Ich habe mir immer wieder mal die Nase blutig gehauen,
ja.
Aber auch immer wieder mal einen Weg gefunden, wie etwas funktioniert hat, und das ist dann besonders lässig.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine schöne Einstellung, weil genau so ist es ja. Man muss und sollte ja immer weitermachen, egal ob es jetzt im Privatbereich ist oder ob es im Beruf ist, einfach weitermachen und sich da nicht unterkriegen lassen. Und ich glaube, Sie haben indirekt die nächste Frage schon beantwortet, und zwar wäre die nächste Frage, welche Inspiration Sie besonders, ja, hinblickend jetzt, da wir ja auf der Uni sind, Studierenden mitgehen möchten auf Ihren Weg, oder auch vielleicht Studierende, die gerade anfangen oder Studierende, die zu Ende sind. Haben Sie da irgendeine besondere Inspiration, die Studierende wissen sollten?
Das ist Das finde ich nicht so einfach.
Wir haben auf jeden Fall knifflige Fragen ausgesucht für Sie, aber damit, wir müssen ja auch ein bisschen anregen.
Und so wie es in unserem Podcast heißt, reifen. Machen, jubeln und reifen. Und heute reifen wir.
Wow. Ich? Ja, super.
Mit Ihnen.
Ein Studium ist aus meiner Sicht eine ganz wunderbare Phase. In welchem Zeitraum man das im Leben auch immer macht, es gibt wie ein Fenster, wo ich, ein Zeitfenster, wo ich mich mit etwas auseinandersetzen kann. Und das muss man genießen und in die Tiefe gehen. Ich würde jedem empfehlen, nicht drüber zu surfen, sondern wirklich zu sagen, okay, Lehrveranstaltung X, die läuft vielleicht sowieso super, das ist ja nicht schwierig, Lehrveranstaltung Y ist vielleicht anstrengend, mühsam. Dann trotzdem sich reinzuknien und zu gucken, was kann ich daraus mitnehmen. Es hat sicher einen Sinn. Vielleicht lernt man in Abgrenzung zu was ganz Gutem, wie man es vielleicht nicht machen möchte, auch das hat
stimmt,
einen Sinn.
Ja.
Vielleicht ist es ganz anstrengender Inhalt und wenn man sich aber durchgekämpft hat, hat man etwas, was man mitnimmt. Und dieses, aus meiner Sicht, Privileg, dass man in einem Staat lebt, wo man studieren kann, fast für kein Geld, und sich da die Zeit nehmen, wirklich dieses Angebot auszukosten. Egal, ob ich am Anfang oder am Ende bin. Und dazwischen auch einmal großzügig zu sich sein und sagen, okay, da muss ich jetzt durch.
Ja.
Genügend ist auch okay.
Ja.
Aber es ist wichtig, damit ich nachher weitermachen kann. Also ich würde so eine Balance und Mischung
mitgeben. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Interpretation. Und ich glaube, dass das sehr vielen Studierenden hilft, die vielleicht auch den Podcast hören, damit, weil ich, also ich selber sehe es ja, oder habe es auch bei dir gesehen, oft ist man auch beim Studium an einem Punkt, wo man denkt, ah, ich weiß nicht, so ist schwer. Und genau da dann diese Interpretation weiterzumachen, das ist, glaube ich, sehr schön. Also haben Sie auf jeden Fall sehr schön gesagt und ich glaube auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden sehr sicher was davon noch haben.
Stimmt, also das sehe ich wirklich auch so, wie Sie das gesagt haben, so als Studierende, jetzt wieder Studierende, also da gibt es wirklich immer wieder solche Fächer, wo man einfach denkt, boah, aber es ist genau das, was Sie gesagt haben, dass man dann weitergeht und wirklich selbst vielleicht auch recherchiert zusätzlich, dass man das breit sieht und nicht nur, das ist die Vorlesung, okay, da gehe ich hin oder jetzt ist sie aus, also das bringt dann als Mensch auch irgendwie weiter. Ja, also dann danken wir Ihnen recht herzlich für dieses schöne, lichtschöne Gespräch. Und ja, wir wünschen Ihnen für die Zukunft und auch privat wie beruflich das Allerbeste.
Genau, auf jeden Fall. Und vielleicht für wichtig auch, dass ihr die Folge mit euren Freunden und auch Bekannten teilt. Ihr könnt diesen Podcast wie auch die anderen Podcasts überall hören, wo man Podcast hören kann, auf Apple oder auf Amazon auch. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook und TikTok unter dem Namen Podcast Lumos. Und vielleicht zum Schluss noch eine Abschlussfrage, wo sind Sie außerhalb der Universität zu finden?
Häufig auf dem Rad.
Okay. Alles klar. Danke auf jeden Fall, Bimas, für das schöne Interview.
Vielen Dank, dass Sie bei mir waren und alles Liebe.
Danke, Bimas.